Zu Gast heute in der Plattform auf Radio Free FM Claudia Rupp-Ludwig, die erste Vorsitzende der Unterwasserfreunde Ulm, und Frank Kargel, der Kassier der Unterwasserfreunde Ulm. Was macht denn dieser Verein?
Was die Unterwasserfreunde ja schon aussagt, wir halten uns unter Wasser auf, wir tauchen.
Und worin besteht der Vereinsalltag?
Also ich denke, ein zentrales Element unseres Vereins ist das wöchentliche Training mit anschließendem Vereinstreffen. Das heißt, jede Woche gehen wir ins Bundeswehrhallenbad nach Jungingen und führen dort ein circa einstündiges Training durch.
Jetzt haben Sie, Frau Rupp-Ludwig, gerade gesagt, Sie halten sich unter Wasser auf. Muss man den Aufenthalt unter Wasser regelmäßig trainieren?
Sicherlich. Da dazu gehört ja nicht nur einfach, dass man ins Wasser geht und taucht oder schwerelos ist, sondern einfach auch Konditionsübungen macht. Und was ganz wichtig ist und was auch sehr geübt wird, ist außer Kondition dann, dass man Rettungsübungen durchführt oder sich auf Situationen vorbereitet, die eintreten können. Das heißt, die Maske kann abfallen und man bekommt Wasser in die Augen. Und das dann, wie handelt man das? Die Luftzufuhr aus irgendwelchen Gründen ist nicht mehr gegeben. Wie helfe ich meinem Partner? Tauchen ist ein Partnersport. Und sobald man sich auf einen Partner verlassen muss, muss man mit ihm umgehen lernen.
Ja, Herr Kargel.
Ja, es gibt ja viele, die den Sport Tauchen als reines Urlaubshobby ausüben. Das heißt, alle paar Jahre, wenn man irgendwo in tropischen Gewässern ist, dann geht man ein bisschen tauchen. Unsere Philosophie ist da eine andere, einfach aus dem Grund, weil eben einerseits ein sicheres Tauchen regelmäßige Übungen verlangt, damit man eben auch mit Unfallsituationen oder mit, sagen wir, etwas kritischeren Situationen umgehen kann. Die tauchen normalerweise nicht auf. Also ich tauche jetzt seit 10 Jahren. Ich war noch nie in so einer Situation, aber es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, wenn mal etwas eintritt, dann weiß ich, wie ich reagieren muss. Dann habe ich geübt.
Und Sie waren noch nie in der Situation und trotzdem wissen Sie, wie Sie reagieren müssen. Sie haben es geübt. Das heißt, Sie simulieren diese Situation
genau, regelmäßig. Genau, das wird im Training und auch in der Ausbildung immer wieder simuliert. Das fängt eben, wie Claudia gerade schon gesagt hat, mit Kleinigkeiten an, wie dass mal die Maske weggeht und ich sie wieder suchen muss und wieder aufsetzen muss. Geht aber wirklich bis zu kompletten Rettungsübungen, wo eben simuliert wird, ein Taucher hat ein Problem und wie läuft dann die ganze Rettungskette ab? Ich muss den Taucher an die Oberfläche bringen, ich muss ihn gegebenenfalls zum Boot bringen, aufs Boot bringen, was auch nicht ganz einfach ist. Und wenn ich das alles im realen Notfall das erste Mal mache und mir überlegen muss dann erst, wie mache ich das, dann geht das schief. Und das braucht Training. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, der ganz wichtig ist bei unserem Training. Viele, ich sag mal, Gelegenheitstaucher, denen fehlen die handwerklichen Fähigkeiten, um auch wirklich vorsichtig tauchen zu können. Stellen Sie sich vor, so ein Korallenriff, so eine Koralle, die braucht Jahre, Jahrhunderte teilweise, um zu ihrer vollen Größe heranzuwachsen. Jetzt kommt ein Taucher, der nicht, wir sagen da Tarierung dazu, der also seine Höhe im Wasser nicht richtig halten kann und taucht in so eine Koralle rein, bricht da irgendwas ab, der zerstört Wachstum von 100 Jahren im Zweifelsfall. Und deshalb denken wir eben, dass so ein regelmäßiges Training, wo ich zum Beispiel auch lerne, wie bewege ich mich unter Wasser, so dass ich auch die Umwelt nicht zerstöre, so ein Training, das gehört einfach dazu und auch das sind Dinge, die wir im Hallenbad üben.
Im Hallenbad stelle ich mir das besonders spannend vor, mit den Korallen.
Da gehört ein bisschen Fantasie dazu.
Sind Sie der einzige Verein, der sowas macht?
Nein, in Ulm gibt es noch einen Tauchverein, das sind die Sporttaucher Ulm. Wir haben ein bisschen eine andere Philosophie vom Tauchen her und darum hat sich da ein zweiter Verein gegründet. Also die Sporttaucher waren der erste Ulmer Verein. Wir sind erst vor 22 Jahren dazugekommen und haben uns gegründet. Aber wir sind eng miteinander befreundet, kann man sagen. Es gibt gemeinsame Aktivitäten. Wir laden uns gegenseitig ein, wenn etwas ist. Und wir teilen uns auch ein Seegrundstück miteinander.
Sie haben vorhin was von Konditionstraining gesagt. Sporttaucher würde ja da jetzt passen. Wie unterscheidet sich Ihre Philosophie?
Das hat jetzt mit dem Tauchen rein nichts zu tun, sondern es war einfach die Frage, Was möchte man außerhalb vom Tauchen noch machen? Jetzt die Sporttaucher haben von der Stadt Ulm einen schönen Taucherturm und haben dort treffen sich dort und haben da natürlich auch sehr viel gemeinnützige Arbeit. Bei uns ist es jetzt anders. Wir haben mehr Leute drin, die beruflich sehr angespannt sind und haben einfach gesagt, unser Hobby ist das Tauchen primär und wir wollen nicht drumherum auch noch, sage ich mal, vierwöchige Dienste machen, um zu bedienen oder etwas, sondern wir tauchen, wir haben kein Clubheim, wir treffen uns einmal die Woche immer nach dem Training im Hotel Engel in Leer, die stellen uns einen Stammtisch zur Verfügung und somit fällt für uns eben nichts anderes an.
Hier ist die Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast sind Claudia Rupp-Ludwig und Frank Kagel von den Unterwasserfreunden Ulm. Herr Kagel, wie ist das eigentlich so unter Wasser?
Ja, das ist eigentlich schwer zu erklären, wenn man es nicht schon mal ausprobiert hat. Ich würde es vielleicht so beschreiben, es ist wie Fliegen ohne Flugzeug. Mhm. Man bewegt sich also nicht mehr auf der Erde in der zweidimensionalen Welt, sondern plötzlich in drei Dimensionen. Man kann eben auch nach oben und unten beim Tauchen und bewegt sich andererseits in einem Medium, das die meisten höchstens vom Schwimmen an der Wasseroberfläche kennen. Man hat seine Atemluft dabei. Manche Leute haben damit ein Problem, die haben ein beklemmendes Gefühl. Andere können sich beim Tauchen entspannen wie nirgendwo sonst an der Oberfläche. Und dann bewege ich mich natürlich in einer vollkommen fremden Welt zusammen mit Tieren, die andere vielleicht nur aus dem Aquarium kennen. Ich sage dann immer, ja, wenn ich selber tauche, da bin ich mittendrin statt nur dabei. Wenn ich jetzt zum Beispiel in einem tropischen Meer tauche, Korallenriff, dann bin ich plötzlich in Wolken von bunten Fischen eingehüllt. Ich sehe Korallen in allen möglichen Farben, viele kleine, große Fische, bis hin zu wirklichen Riesen. Ich hatte mal ein Erlebnis, da bin ich mit einem Walhai zusammengetaucht, der ist also auf mich zugekommen. Das dürfte so ein 6 Meter großer Fisch gewesen sein, so ein Walhai. Wenn Leute hören Hai, denken viele, ist gefährlich. Also ein Walhai ist vollkommen harmlos, ist der größte Fisch der Welt, ernährt sich aber ausschließlich von kleinen Plankton. Mhm. Der kam auf mich zu mit leicht geöffnetem Maul.
Ist gut, wenn man das vorher weiß.
Ja, ein bisschen Wissen um die Unterwasserwelt gehört auch dazu und um die Tierwelt. Ja, der kam auf mich zu mit ganz ruhigen, sanften Bewegungen, Maul leicht geöffnet, hat also Wasser filtriert, um sein Maul rum ein Schwarm kleiner Fische. Das ist ein Erlebnis, wenn man es nicht selber erlebt hat, man kann es nicht nachvollziehen. Es ist also, man kommt richtig mit Adrenalin im Blut raus. Das ist ein unheimliches Glücksgefühl.
Nach so einer Begegnung hätte ich, glaube ich, auch Adrenalin im Blut.
Ja, also da spielt Angst oder so keine Rolle. Es ist wirklich einfach schön.
Ich habe vorhin auch bei dem beklemmenden Gefühl überlegt, ob das von zu wenig Sauerstoff kommt oder nicht doch eher davon, dass man sich halt vorstellt, was passiert, wenn der ausgeht.
Ja, es gibt wirklich Leute, die denken dann die ganze Zeit, um Himmels Willen, wenn es was passiert und ich bin jetzt 30 Meter unter der Wasseroberfläche und so weiter. Ich denke, es gibt zwei Arten von Leuten. Es gibt die Leute, die eben damit irgendwie grundsätzlich ein Problem haben, wobei es auch viele gibt, die so angefangen haben und heute entspannte, begeisterte Taucher sind. Und dann gibt es die Leute, die nehmen ihren ersten Schluck Luft aus dem Lungenautomaten und können nicht mehr aufhören. So ging es mir also auch. Und gerade wenn ich dann eben mal in ein tropisches Riff komme, da gibt es so viel zu sehen. Fische in allen möglichen Formen, Farben, auch ganz kleine. Also man kann sich da auf einem Quadratmeter Riff auch mal eine halbe Stunde aufhalten und entdeckt immer wieder was Neues. In der Vielfalt, wenn ich hier an Land in die Natur rausgehe, gerade in Mitteleuropa, in unserer Kulturlandschaft, diese Fülle von Tieren und von Natur, die erlebe ich an Land eigentlich gar nicht mehr.
Darf ich mal ganz naiv fragen, wie tief muss man eigentlich tauchen, um sowas zu sehen? Und wie tief kann man tauchen und noch Farben sehen?
Okay, also die Farben nehmen natürlich mit zunehmender Tiefe ab. Mhm. Insbesondere wird es zunächst mal alles relativ einfarbig und grau. Also wenn ich mal so
relativ einfarbig und grau ist aber schon ziemlich grau dann, oder?
Ja, also das sind dann Tiefen von 50, 60 Meter. Hängt natürlich auch ganz stark von der Wasserbeschaffenheit ab. Es gibt sehr klares Wasser in manchen Meeren. Da kann ich 30, 40, 50 Meter weit sehen und habe auch noch in der Tiefe genug Licht. Aber gerade jetzt am Korallenriff, da spielen sich eigentlich die meisten Sachen, ich sag mal so auf den ersten 20, 25 Metern ab, da wo es eben hell ist.
Ah, ja.
Die Korallen brauchen, beziehungsweise die symbiotisch lebenden Algen brauchen natürlich Licht, um Photosynthese zu betreiben. Deshalb ist, sage ich mal, da, wo Sonne ist, auch generell mehr los.
Ja, das heißt, unten wird sowieso nicht mehr ganz so interessant.
Ja, gut, unten gibt es auch interessante Sachen. Da sind dann meistens die größeren Fische, Haie, Barracudas, aber auch Napoleonfische und ähnliche. Die sind dann oft ein bisschen tiefer. Da kann ich dann, wenn ich da Farben sehen will, kann ich natürlich auch einfach eine Lampe mitnehmen.
Ach so, ja klar, stimmt, sowas gibt es ja auch noch. gut, so Korallenriffe, wo findet man die denn? Oder diese ganzen tollen, bunten Landschaften?
Ja gut, Korallenriffe, die gehören eben in die Tropen. Also aus unserer Sicht, die nächsten Korallenriffe findet man im Roten Meer. Deshalb ist zum Beispiel Ägypten ein sehr beliebtes Tauchreiseziel. Dann natürlich, eigentlich fast der gesamte Indische Ozean, Seychellen, Malediven, aber auch dann Richtung Thailand, Indonesien und so weiter. Karibik wird gerne und viel getaucht. Dann andere Ziele, wie jetzt zum Beispiel Hawaii, sind es aus Europa, einfach weil sie sehr weit weg sind, nicht so populär. Das sind dann eher typische Tauchreiseziele für Amerikaner zum Beispiel. Ja, aber eben so generell und natürlich dann auch noch weiter weg die Südsee, aber so generell so in den tropischen Meeren, dort findet man Korallenriffe.
Aha, das ist ja alles nicht unbedingt im Wochenendreisebereich. Heißt das, Sie halten sich das ganze Jahr über im Hallenbad mit dem Träumen von nächsten Urlaub auf?
Nein, also überhaupt nicht, sondern wir haben hier einen See oder unser Verein hat einen See, den man betauchen kann. Wir sind in der Nähe vom Bodensee, der auch zu betauchen ist und wunderschön ist.
Aber ich habe noch nie was von Korallenriffen im Bodensee gehört.
Nein, man muss sich ja nicht immer auf Korallenriffe beschränken. Also zum Beispiel hier, die Seen sind ja schon relativ alt, damals zum Bau der Autobahn ausgebaggert. Das heißt, da tut sich richtig was. Es gibt ganz viele Muschelbänke unter Wasser. Es gibt Abbrüche. Es gibt verschiedenartigste Fische, die wir hier haben. Wir haben Karpfen, wir haben Hechte, wir haben Saiblinge, wir haben Rotaugen. Also man kann unheimlich viel vor der Haustür sehen. Und Tauchen ist ja nicht nur ein Sport für ein- oder zweimal im Jahr im Urlaub, sondern der soll ja hier ausgeführt werden und kann auch hier das ganze Jahr betrieben werden.
Und Sie als Verein, tauchen Sie dann trotzdem nur im Hallenbad und jeder macht das ansonsten privat oder gehen Sie auch mal gemeinsam an einen der näher gelegenen Seen?
Nein, also wir haben alle 4 Wochen einen Ausflug geplanterweise, wo wir zum Beispiel am Bodensee, am Plansee, viele in österreichische Seen, am Fernsteinsee sind oft manchmal die Wochenenden, wenn sich's anbietet, auch nur einen Tag. Und dann haben wir ja so eine Plattform, wo man sich also als Taucher zusammenschließen kann, drum eben auch ein Verein, weil tauche nie alleine, oberstes Gesetz. Und dann kann man einfach nachfragen, wer hat Lust, wer geht mit, trifft sich und fährt wohin. Aber es gibt auch also gezielte Ausfahrten übers Jahr.
Naja, gut, übers Vereinsleben unterhalten wir uns nachher noch ein bisschen. Jetzt hören wir erstmal noch ein bisschen Musik. Hier ist die Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast sind heute Claudia Rob-Ludwig und Frank Kargl von den Unterwasserfreunden Ulm. Frau Rob-Ludwig, wir haben uns ja gerade schon darüber unterhalten, dass der Verein so alle 4 Wochen Ausflüge macht. Welche Vereinsaktivitäten gibt es denn sonst noch?
Ja, die sind ganz vielfältig. Wir haben im Sommer natürlich am See, treffen wir uns sonntags immer und machen einen Branschtauchen. Das heißt, erst wird getaucht, dann wird gebranscht. Wir machen aber auch ein bisschen was Gemeinnütziges. Wir waren jetzt vor kurzem in der Friedrichsau und haben eine Seeputzaktion gestartet. Das heißt, wir haben die Seen betaucht und haben sie vom Unrat der letzten Jahre gereinigt.
Unrat?
Ja, was die Leute einfach reinwerfen, also alles Mögliche, von den Flaschen bis zum Einkaufswagen, was man halt so verliert, wenn man in der Friedrichsau spazieren geht. Also wir waren auch erstaunt. Ja, und man trifft sich auch zu anderen Sachen. Also man geht, wir gehen Kajak fahren auf der Iller oder...
Mal über Wasser
oder, ja, was gibt's noch zu sagen? Es gibt ein Sommerfest natürlich bei uns und wir machen an Nikolaus noch was. Wir machen ein An- und Abtauchen im Jahr. Das heißt, immer wenn die Saison beginnt, hier zu tauchen, gibt es ein Antauchen mit einem kleinen Fest. Und wenn sie zu Ende geht, Mitte Oktober, dann gibt es ein Abtauchen.
Ja, ich denke, das ist vielleicht auch was, wo man nochmal explizit ansprechen sollte. Also der Verein ist aus meiner Sicht kein reiner Tauchverein, sondern es ist auch ein Stück weit ein Familienverein. Wir haben eben Aktivitäten, die aus Tauchen bestehen, aber wir machen eben auch ganz viele sonstige Aktivitäten, zum Beispiel eine Nikolausfeier, eine Weihnachtsfeier, wie gerade schon angesprochen, Kanufahren oder auch einfach mal am See grillen oder zum Baden gehen. Und da kann dann die ganze Familie auch mit, egal ob sie taucht oder ob sie nicht taucht.
Aber wenn Sie sagen Familienverein, was machen denn die Kinder, wenn die Eltern unter Wasser sind?
Ja, da kann es dann durchaus mal vorkommen, wenn beide Elternteile tauchen, dass dann halt einer mal aus dem Verein aufs Tauchen verzichtet und Kindergärtner oder Kindergärtnerin für 4, 5 Kinder spielt.
Ach, nett. Mhm.
Kommt auch vor.
Organisieren das dann die Eltern selber oder macht das der Verein?
Das muss der Verein nicht organisieren. Also das kommt normalerweise recht spontan zustande.
Sie sprechen sich auch. So netzwerkmäßig.
Genau.
Ist das dann dieses Vereinsleben, ist das der Grund, weshalb sich die Taucher überhaupt in den Verein zusammentun? Denn eigentlich würde ja ein Tauchpartner reichen.
Für viele ist es, sicherlich ist die Geselligkeit ein wichtiger Grund. Aber es gibt ganz, ganz unterschiedliche Motivationen, in den Verein einzutreten. Wie gesagt, für den einen ist es vielleicht auch, weil er dadurch besser einen Tauchpartner findet. Weil wenn ich nur einen Tauchpartner habe und der ist beruflich oder sonst wie verhindert, hat gerade eine Erkältung, dann kann ich plötzlich nicht tauchen. Im Verein kenne ich einfach viel mehr Leute. Andere sind nur im Verein, weil der Verein automatisch auch eine Versicherung gegen Tauchunfälle und eine medizinische Beratung bei Tauchunfällen über einen Dachverband, den sogenannten VDST, Verband Deutscher Sporttaucher, mitbietet. Das sind dann oft auch Mitglieder, die sieht man jahrelang nicht, die wollen einfach diese Versicherung und sind damit zufrieden. Unser Verein bietet auch den Verleih von Ausrüstungsgegenständen, also Tauchflaschen, Tauchcomputer und Ähnliches an Mitglieder an. Manche nutzen das sehr intensiv, einfach weil sie zum Beispiel keine Tauchlampe haben. Wenn sie dann doch mal nachts tauchen gehen wollen, dann können sie sich eine Tauchlampe ausleihen, müssen die nicht selber kaufen. Vereinsmitgliedschaft bei uns beinhaltet auch kostenlose Flaschenfüllungen. Die Flaschen müssen mit Luft gefüllt werden und die Luft ist zwar um uns herum kostenlos, aber die dann in die Flasche reinzupumpen, kostet doch wieder Geld. Mhm. Das gibt's in der Vereinsmitgliedschaft kostenlos inkludiert. Und so gibt's also ganz, ganz unterschiedliche Gründe, wieso Leute im Verein sind.
Ja, die Versicherung ist bestimmt ziemlich teuer. Tauchen ist doch gefährlich, ne? Du hast schon ein paar Mal die Tauchunfälle erwähnt.
Ja, das ist der große Irrtum. Und ich habe auch selber schon die Erfahrung gemacht, wenn man dann irgendwelche Versicherungen abschließen will, also so eine Risikolebensversicherung oder so, dann kommen selbst die Versicherungen und sagen, Tauchen sei gefährlich. Die Statistiken sprechen meiner Meinung nach eine andere Sprache. Und wenn man die mal genau liest, solche Unfallstatistiken, dann ist also zum Beispiel Motorradfahren viel, viel, viel gefährlicher.
Ah, ich glaube, darüber unterhalten wir uns vielleicht lieber nachher noch. Jetzt hören wir erstmal ein bisschen Musik. Die Plattform auf Radio Free FM mit Claudia Rupp-Ludwig und Frank Kagel von den Unterwasserfreunden Ulm. Herr Kagel, Sie haben gerade darüber gesprochen, also das Tauchen vielleicht gefährlich sein könnte. Sie meinten eher, das sei ein leichtes Vorurteil. Aber Sie haben von Versicherungen auch gesprochen gegen Tauchunfälle. Also Tauchunfälle sind das, wovon wir als Nichttaucher am meisten übers Tauchen hören.
Ja, das ist sicherlich auch durch eine gewisse Selektivität der Presse so.
Ja gut, wir können nicht, die Presse kann wahrscheinlich nicht über jeden Taucher berichten.
Ja, es ist aber de facto so, dass die Gefahren des Tauchens maßlos, denke ich, überschätzt werden. Wie gesagt, es gibt Statistiken, gerade durch diesen Verband Deutscher Sporttaucher, die zeigen, ja, es kommt in Deutschland jährlich zu Tauchunfällen und es kommt auch zu Toten durch Tauchunfälle. Wenn man sich das dann ein bisschen genauer anschaut, dann stellt man fest, wie gesagt, es gibt viele, viele andere Aktivitäten, Motorradfahren, Straßenverkehr allgemein, die mindestens genauso gefährlich, wenn nicht gefährlicher sind. Also wenn Sie irgendwie bei hier in der Ulmer Innenstadt irgendwie eine verkehrsreiche Straße nicht an der Ampel überqueren, sondern einfach so rüberlaufen, dann setzen sie sich wahrscheinlich einer größeren Gefahr aus, als wenn sie verantwortungsbewusst zum Tauchen gehen. Viele von den Tauchunfällen, die dann als Tauchunfälle rangieren, die sind dann oft auch zum Beispiel ein ganz normaler Herzinfarkt. Ein älterer Taucher strengt sich eben beim Tauchen auch sportlich an. Und wenn er schon eine gewisse Vorschädigung, Vorerkrankung vorliegt, kann es zum Herzinfarkt kommen. Und der kann eben unter Wasser auch leichter tödlich sein, als wenn das zu Hause vielleicht in der Wohnung passiert. Also das sind die typischen Tauchunfälle. Der typische Tauchunfall ist nicht, dass ich vom Hai gefressen werde oder sonst plötzlich unter Wasser einer dieser typischen Gefahren erliege, die der normale Mensch mit einem Tauchunfall assoziiert.
Also ich als normaler Mensch würde jetzt zwei Dinge besonders als gefährlich empfinden. Das eine ist, dass man sich dieser Technik so ausliefert. Wie oft kommt es vor, dass die Gasflasche eben doch irgendwie nicht dicht ist? Oder?
Ja. Wir haben, das sage ich jetzt mal was dazu, wir haben keine Gasflaschen.
Ja, Entschuldigung.
Wir atmen mit ganz normaler Luft und da explodiert auch gar nichts. Mhm. Und das ist natürlich unter Druck gesetzt, aber da kann nichts passieren. Ich möchte jetzt was mal zum Frank noch geschwind sagen. Er hat am Schluss dann noch gesagt, der verantwortungsvolle Taucher. Und ich denke, drum braucht man eben auch den Verein und man sollte sich schon fit halten. Also man sollte nicht sagen, jeder kann jederzeit überall und immer tauchen, sondern ich denke, da gehört schon Verantwortungsbewusstsein auch mit dazu.
Also fit halten hätte ich jetzt mehr die Kondition verstanden. Braucht man die?
Man braucht sehr viel Kondition.
Für was?
Finde ich jetzt zum Beispiel, sie sind im Roten Meer und hüpfen wunderbar in die Wellen rein, müssen am Riff auftauchen, um nicht unter dem Tauchboot hochzukommen, weil vielleicht die Schraube läuft. Und dann ist das Tauchboot dann doch, sage ich mal, 50, 60 Meter weg. Das kann aber nicht ganz nahe hin an das Riff, weil sonst wird es wahrscheinlich mit der Schraube anschlagen und dann kaputt gehen. Also müssen sie gegen die Wellen schwimmen. Mhm. Das heißt, sie brauchen relativ viel Kondition, um gegen die Wellen anzukommen.
Also gar nicht so sehr fürs Tauchen selber, aber für das, was davor oder danach kommt. Dann.
Genau. Und ja. Das ist das meiste.
Oder es kann eben auch passieren, dass sie beim Tauchen eine leichte Gegenströmung haben. Und wenn sie dann gegen so eine Strömung anschwimmen, das kann schon ganz schön in die Beine gehen.
Okay.
Also dafür braucht man Kondition. Aber um vielleicht nochmal auf das Technikargument zurückzukommen.
Versagt die nie?
Die kann versagen. Und das ist auch Teil eben jetzt der Ausbildung oder vielleicht auch dessen, was im Verein vermittelt wird. Man muss sich auf seine Technik verlassen können, die muss gut gewartet sein, die muss im Zweifelsfalle auch redundant vorhanden sein. Also bei insbesondere anspruchsvollen Tauchgängen, dann kann es eben durchaus sein, dass ich dann mit zwei Pressluftflaschen tauche, mit zwei getrennten Luftsystemen, dass, wenn das eine ausfällt, ich einfach auf das andere wechseln kann. Das ist, ich verlasse mich natürlich auf die Technik, aber auch jetzt nicht mehr, als es zum Beispiel ein Bergsteiger macht oder so. Auch der hängt am Seil.
Ein Kletterer. Ja,
und ein Kletterer, genau. Und der muss sich auf sein Seil verlassen können. Und der wird natürlich, bevor er klettern geht, auch seine Ausrüstung prüfen und checken. Und nichts anderes macht ein Taucher.
Mhm. Okay, also die Technik war jetzt das eine, was mir Angst machen würde. Und das andere ist dieses, was man manchmal hört, dass das zu schnelle Auftauchen so tödlich sein kann. Also, und der GAU wäre ja jetzt unter Wasser, passiert irgendwas. Und dann haben Sie vorhin von Rettung gesprochen. Der andere will mich retten. Ich kriege gar keine Luft mehr. Jetzt müsste der mich praktisch ganz schnell nach oben bringen, aber ganz schnell darf er ja nicht. Was passiert jetzt?
Ja, also Panikaufstieg, der ist in der Tat gefährlich. Das hängt mit gelöstem Stickstoff, mit gelösten Gasen im Blut zusammen und kann dann zu einer sogenannten Dekompressionskrankheit führen. Deshalb muss ein Aufstieg tatsächlich innerhalb gewisser Geschwindigkeitsgrenzen passieren. Und auch das ist eben ein wichtiger Punkt der Ausbildung, dass, wenn mir unter Wasser irgendetwas passiert, selbst wenn mir die Luft ausgeht oder ich irgendwie einen Ausrüstungsgegenstand wie meine Maske verliere, dass ich dann eben nicht panisch zur Oberfläche hochschieße.
Sondern lieber ertrinke.
Nein, dafür habe ich meinen Tauchpartner dabei. Weil wenn mir zum Beispiel Luft ausgeht, dann hat der mit Sicherheit noch Luft. Man wird also auch immer so tauchen, dass noch gewisse Reserven da sind. Der hat dann den zweiten Lungenautomaten bei sich montiert und dann gehe ich eben nicht nach oben, sondern ich gehe zu meinem Partner, der 2 Meter von mir weg ist und hole mir von dem Luft. Also das sind all diese Aspekte, weshalb Training wichtig ist. Aber all diese Gefahren, die kann man eben antizipieren, die kann man sich vorher überlegen und auch üben. Und dann ist es überhaupt kein Problem, dann kann man da entsprechend reagieren.
Ah ja, okay, das klingt also einigermaßen vernünftig. Wie lange muss man denn dann vorgebildet sein, bevor man das erste Mal unter Wasser gehen darf?
Ja gut, die Grundidee ist natürlich, je unerfahrener ich bin, desto erfahrener muss mein Tauchpartner sein und der muss auf mich aufpassen. Also am Anfang tauche ich natürlich mit einem Tauchlehrer, der hat natürlich jahrzehntelange Erfahrung im Idealfall, ist gerade auf solche Gefahrensituationen gut geschult und der, oder das ist dann dessen Aufgabe, wenn dem Tauchschüler irgendwas passiert, dass er dann auch versucht, die Gefahrensituation zu managen. Später, wenn ich da ein bisschen mehr Erfahrung habe, dann gibt es also gerade im VDST und den angeschlossenen Vereinen auch gewisse Richtlinien, dass eben nie zwei unerfahrene Taucher zusammentauchen gehen, sondern immer ein Erfahrener mit einem unerfahrenen Taucher. Und erst wenn ich mehr Erfahrung aufbaue, dann werde ich eben auch mit Leuten meines Erfahrungsstands zum Tauchen gehen.
Wobei ich das sagen muss, in letzter Zeit ist Tauchen ja auch zu einer wahnsinnigen Maschinerie geworden und im Urlaub werden ja oft Tauchkurse angeboten, in 3 Tagen tauchen lernen.
Ja.
Und ich persönlich finde das sehr gefährlich. Also wenn ich nicht immer in Ägypten lebe und immer im Roten Meer tauchen gehe, sondern hier lebe und auch hier mein Tauchen ausüben will, dann finde ich es auch ganz wichtig, dass man das hier lernt. Das ist wie ein Crashkurs beim Führerschein. Vielleicht kann man jemand auch in 3 Tagen irgendein Autolenken beibringen, aber um flüssig in dem Verkehr sich zurechtzufinden, da braucht er einfach die Zeit dazu. Und so finde ich auch, dass Tauchausbildung einfach nicht in 3 Tagen stattfinden soll, sondern tatsächlich in 4 bis 6 Wochen wie hier und in guten Tauchschulen oder eben in Vereinen, die Tauchlehrer haben und die dann eben Kurse geben und meistens dann die Tauchschüler noch das ganze Jahr begleiten. Dafür ist eben auch der Verein gut. Der Tauchanfänger sieht dann immer wieder den Tauchlehrer und wird einfach begleitet, wird auch von den anderen Tauchern, die genau wissen, wie ist der Stand. Wie kann der Taucher immer begleitet am Anfang und kann so einfach Erfahrungen machen und immer besser werden?
Also jetzt das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Es gibt gerade bei den kommerziellen Tauchschulen natürlich auch einzelne schwarze Schafe, denen es primär darum geht, möglichst viele Tauchschüler, sage ich mal, durch die Ausbildung zu schleusen, möglichst schnell, weil die Ausbildung hat typischerweise einen Fixpreis und egal, ob der in 3 Tagen fertig ist oder in 5 Tagen, die Tauchschule verdient gleich viel Geld. Und wie gesagt, es gibt einzelne schwarze Schafe, die legen auf die Tauchqualität oder auf die Qualität der Ausbildung keinen Wert, sondern wollen die Leute einfach möglichst schnell durchschleusen.
Ja, wenn Sie von 4 bis 6 Wochen sprechen, ist das Vollzeit, dann ist ja mal Urlaub, denkst drum.
Nein, hier haben Sie ja zum Beispiel am Wochenende erstmal die Theorie, es fängt ja erst an, dass Sie mal aus dem Buch und von dem Tauchlehrer hören, um was geht es, wie ist eine Ausrüstung zusammengesetzt, was beinhaltet es. Man geht macht einen Schnuppertauchgang im Hallenbad, also man trifft sich 2-3 Mal die Woche, sage ich, und dann sind es die 6 Wochen. Wenn Sie es im Urlaub lernen, in diesen 3 Tagen, haben Sie vielleicht ein Tauchbrevet und kommen zurück.
Ein
und
was? Können ein Tauch?
Eine Tauchausbildung, ein Brevet, das ist ein Kärtel, das man dann erhält und dann hat man eben meistens Paddy gemacht in Urlaubsländern und kann überall Luft holen. Also mit dieser Karte, die berechtigt einen dann überall Luft zu holen und wenn man Luft holen kann, kann man tauchen gehen. Aber ob man dann tauchen kann, das stellt sich mir als Frage.
Woran merkt man denn, ob man tauchen jetzt endlich kann?
Ganz einfach, wenn Sie ins Wasser gehen und sich versuchen zu tarieren und können das nicht, dann ist das schon mal das Erste.
Also tarieren heißt in dem Fall versuchen, eine gleichbleibende Höhe oder Tiefe im Wasser zu halten.
Ah ja.
Okay. Oh ja, und da kommen noch ganz verschiedene Sachen dazu. Und wenn dann Leute kommen und sagen, ach, ich habe einen Tauchschein gemacht im Roten Meer, 3 Tage, was weiß ich, $200 und das, ich kann jetzt tauchen, dann sehe ich das als gefährlich an und als ein Risiko.
Wenn er zu Ihnen in den Verein reinkommt, dann ist es ja schon mal Risiko gemindert, denn dann hat er ja genügend erfahrene Tauchpartner zur Hand.
Also so war das auch bei mir. Also ich habe in einer kommerziellen Tauchschule vor 10 Jahren die Ausbildung gemacht. Mhm. Das war im Wesentlichen, ich würde fast sagen, Wochenendkurs. Ich hatte danach nicht das Gefühl, dass ich tauchen kann. Und ich habe mich im Wasser dann auch unsicher gefühlt. Und mein nächster Schritt war dann zu sagen, okay, so kann es nicht bleiben. Und dann bin ich in einen Verein eingetreten.
Ah ja. ja, das vielleicht noch ein kurzes Schlusswort, was Ihnen beiden jetzt jeweils persönlich am besten gefällt an Ihrer Mitgliedschaft im Verein. Warum sind Sie da drin? Was bringt Ihnen das? Also Sie haben da schon angedeutet, dass Sie da die Ausbildung überhaupt erstmal vollendet haben.
Und was mir am allerbesten vielleicht gefällt an dem Verein, und das ist mir neulich wieder aufgefallen, als ich mal so die Geburtsdaten für eine Reise vorbereitet habe und einfach gesehen habe, das ist toll, dass Leute über 60 mit Leuten um 18 einfach zusammen ins Wasser steigen oder miteinander in den Urlaub fahren und gar nicht mehr bemerken, wie groß der Altersunterschied ist. Oder auch beruflich, dass es einfach nicht wichtig ist, sondern man hat ein Hobby miteinander. Und jetzt sage ich mal ehrlich, wer über 60 gibt sich mit einem 18-Jährigen, der sein Enkel sein könnte, ab und sagt, hey du, komm, lass uns mal ein Wochenende irgendwo zusammen hinfahren oder auch eine Woche und wir gehen gemeinsam tauchen und es fällt einem überhaupt nicht auf. Also ich habe die Zahlen angeschaut und dachte, hä? Und denke, könnte meine Tochter sein oder könnte meine Mutter sein? Und denke, eigentlich toll. Also das ist das, was mir ganz besonders gut an dem Verein gefällt.
Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Man trifft einfach nette Leute, es kommt nicht auf irgendwelche Standesunterschiede oder Ähnliches an. Und was vielleicht auch am Tauchen selbst das ganz Besondere ist, es gibt, glaube ich, wenig Sportarten, die besser dazu geeignet sind, von beruflichem und Alltagsstress abzuschalten. Sobald man den Kopf unter Wasser hält, fällt dieser ganze Stress von einem ab. Man hat kein Handy mehr dabei, man ist nicht mehr erreichbar. Man hat einfach eine Stunde Ruhe. Sich für sich und Ruhe.
Ja, stimmt. Und ohne Geräusch, oder?
Yeah. Hört man da was? Ja, man hört das Ausatmengeräusch, also das Blubbern der Luftblasen, das begleitet einen. Manchmal hört man auch ein bisschen Fische, die machen tatsächlich auch Geräusche. Wow. Das kann sein, dass sie ganz entfernt, wenn sie im Meer tauchen, den Gesang von Walen hören, das Zwitschern von Delfinen oder einen Papageienfisch, wie er an irgendwelchen Korallen rumnagt und Korallenstücke abbricht. Aber das ist sehr leise und stört nicht wirklich oder hilft eigentlich eher noch in der Entspannung.
Ach, schön, also diesen Eindruck nehmen wir jetzt mit in die nächste Stunde. Vielen Dank, Frau Claudia Rob-Ludwig und vielen Dank, Frau Kargl von den Unterwasserfreunden Ulm. Und das war die Plattform auf Radio Free FM mit am Mikrofon war Almut Grote.
Tschüss.